Herzlich willkommen zum Podcast der Stammes in Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Was wäre Weihnachten ohne die ein oder andere Nascherei? Ich habe da mal was mitgebracht. Feiner, leckerer Dresdner Christstollen. Wer möchte eigentlich ein Stück haben? Also ich esse ihn sonst gerne alleine. Ja, also da sind ein paar. Ne? Ich schneide mal ein bisschen was runter, ja? Ist natürlich auch die einmalige Möglichkeit, die Maske für einen ganz kurzen Moment abzusetzen, ne? Also selbst wenn man ihn nicht mag, könnte es natürlich sein, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh ja, gerne. Ich mach das mal kurz. Ja. Ich habe mir das noch oben am Schreibtisch vorhin beim Probepredigen ausgedacht, esse ich selber. Da habe ich gedacht, das ist ja auch fies, ne? Ja. Deshalb habe ich mir auch extra Handschuhe angezogen. Natürlich auch, dass die Hände nicht so kleben. Wer wollte jetzt? Oh, das sind doch eine Menge. Ja. Ja. So, hier. Ah, gerne. So, wer war es hier noch? Jonathan, leider nicht selber gemacht. Das werde ich nächstes Jahr versuchen. So, hier auch, ja, Moment. Habt ihr ja noch mehr? Ist auch gut, dass ihr alle mitesst. Das ist sonst irgendwann auch, ich kann gar nicht so viel essen zu Hause. Was natürlich jetzt fehlt, ja natürlich, Grace, bitteschön. Wer war hier noch? Ja, hier noch jemand? Ja, immer her damit. Jawohl. Da noch jemand? Ja? Nee? Okay. Was ich natürlich jetzt nicht dabei habe, ist Butter. Ja? Wolltet ihr was haben? Ja? Krümmelt's nicht? Nee? Nachher, ne? Hartmut? Auch nicht? Okay. Natürlich schon lecker, auch mit Butter dann. Habe ich jetzt dieses Jahr erst gelernt durch meine Frau, dass man auf einen Stollen auch Butter machen kann. Da ist ja schon Butter drin, aber Butter kann man immer haben. Ist immer lecker. Das ist ja mit dem Stollen so eine Sache. Es ist lecker. Es ist traditionell, gehört für viele auf den Weihnachtstisch drauf. Wisst ihr denn die tiefere Bedeutung des Stollens? Was das eigentlich, warum das so gepudert ist, die Form, schon mal drüber nachgedacht? Nee? Die Windel und so, genau, vom Jesuskind, ne? Das ist das eingewickelte Jesuskind. Hat eine ganz lange Tradition, aus dem Mittelalter kommt, so 1200, 1300, war auch früher nicht ganz so schön eingewickelt und natürlich vermischen sich hier auch kulturelle Gegebenheiten, aber am Ende hat sich das so herauskristallisiert, dass es der eingewickelte Jesus sein soll. Und dann muss man dazu noch wissen, dass die Adventszeit ja ursprünglich eine Fastenzeit war, ist sie eigentlich auch heute noch rein kirchlich gesehen, genauso wie die Passionszeit. Und da war dieses nahrhafte Brot mit Rosinen und Gewürzen drin, das Brot zum Fastenbrechen. Also ne, hat dann Nahrung gegeben. Und wenn man dann noch mal weiter drüber nachdenkt, dass Jesus selber ja sagt, ich bin das Brot der Welt, ich bin das Brot des Lebens, dann gewinnt das auf einmal so eine ganz vielschichtige, ja gar sinnliche Note. Eine geschmacklich sinnliche Note, die uns leider in unserer Kultur heute, unserer aufgeklärten Kultur, fast gänzlich abhanden gekommen ist. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in unserer christlichen Kultur spielt ja so dieses Sinnerleben kaum noch eine Rolle. Dabei ist Weihnachten das Fest der Sinne schlechthin. Also wenn man mal googelt und die Gewürze eingibt, die ganzen Traditionen, auch Kekse backen und so weiter und so fort. Das kann man googeln, kann man eingeben, Gewürze, Weihnachten, christliche Tradition. dann erfährt man einfach ganz schnell davon etwas, was dahinter steckt. Und alles, was wir letztlich an Tradition mit in Weihnachten hineinnehmen, hat einen ganz tiefen Sinn und umfasst mehr als meinen Kopf, sondern umfasst mein ganzes Herz. Wir haben ja in der Reformation leider, also nicht durch Luther, sondern danach ganz viel von diesem Sinnlichen verloren. Bildersturm, sag ich nur, ne? Ist ganz viel kaputt gegangen. Und Glaube findet eigentlich heute ganz viel hier statt. In meinem Kopf. Der große Philosoph Charles Taylor, der schreibt, dass der christliche Glaube eine Entbettung erlebt hat. Er ist nicht mehr eingebettet in meine körperliche Ganzheit, sondern er hat etwas verloren. Er findet nur noch hier statt. Glaube ist eine Kopfsache geworden und das ist eine große Misere. Glaube wird reduziert auf Kognition und wehe dir, du bist nicht in der Lage zu denken oder dir fällt es etwas schwerer, dann wird das auf einmal ganz, ganz schnell schwierig mit dem Glauben. Und das ist schade. Glaube wohnt im Kopf, aber das tut Glaube nicht gut. Und das macht zum einen die Textlesung schon sehr deutlich von vorhin, die Monika vorgelesen hat, aber auch unser Predigttext ist da genau ein Hinweis, dass es nicht sein kann, dass Glaube nur eine reine Kopfsache ist. Aber gleichzeitig stellen wir auch, und das werden wir gleich miteinander erörtern, fest, dass das damals schon angefangen hat, die Auftrennung von Körper, Geist und Seele. Ich lese uns den Predigttext aus 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es euch auch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Ein zunächst harmlos um die Ecke kommender Vers, der aber viel tiefer und sinnerfüllter ist, als er da auf den ersten Blick steht. Johannes knüpft an das Wort Wort an. Das Wort, was dort steht, also das Wort, was für das Wort steht, ist im Griechischen das Wort Logos. Und das kommt in der Textlesung genauso vor. Jetzt müssen wir kurz überlegen, was ist denn eigentlich, was verbirgt sich hinter diesem Wort Logos? Logos ist in der damaligen griechischen Philosophie ein ganz, ganz bekannter Begriff. Und jeder, der dort damals gelebt hat, wusste etwas mit diesem Logos-Begriff anzufangen. Der Logos-Begriff ist, ja, das, man könnte es sagen, das Weltprinzip. Die Philosophen haben immer irgendwie erahnt, es gibt mehr als was wir sehen und hören und fühlen können. Da scheint irgendetwas zu sein, was diese Welt mal gegründet hat. Ne, diese ganze Logik, also die waren ja damals nicht auf den Kopf gefallen, die haben auch festgestellt, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, dass die Welt nach gewisser Logik funktioniert. Und hinter dieser Logik, hinter dieser Weltlogik, hinter dem Entstehen der Welt, hinter all dem vermutete man so einen Logos, dieses Weltprinzip. Problem an der ganzen Geschichte war für die Philosophen, es war ungreifbar. Es war immer ein wenig nebulös. Man konnte das ja nicht anfassen. Aber man konnte sich ganz viele tolle Gedanken darüber machen, dass da ja vielleicht etwas ist und überhaupt. Und das ist ja die Logik der Logos halt. Das ist etwas, womit sich auch die Christen der ersten Gemeinden auseinandersetzen mussten. Die ganze Philosophie, die sie umgab, das war ein Einfluss, mit dem sie zu tun hatten. Der Johannes, der greift das jetzt auf. Der Johannes greift gleich im ersten Vers unseres Johannesbriefes auf, dass er mit diesem Logos durchaus etwas anfangen kann. Er knüpft an. Er wehrt sich nicht dagegen und verteufelt das auch nicht, sondern er nimmt das und baut das sofort ein in seinen Erfahrungshorizont und sagt, passt mal auf, liebe Freunde, Logos kenne ich. Ich weiß, was ihr damit meint. Ich weiß, dass ihr da auf der Suche wart. Und jetzt sage ich euch aber was. Ich kenne es besser als ihr. Ich habe es nämlich gesehen. Ich habe den Logos leibhaftig gesehen. Und das ist natürlich etwas völlig Neues für die Zuhörerschaft. Hä, den Logos sehen geht nicht. Logos ist etwas, was in meinem Geist sich irgendwie abspielt, was eine Theorie ist, aber nicht mehr. Und jetzt sagt Johannes, Logos ist Jesus. Und ich sage euch noch was, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört und jetzt kommt der absolute Knaller für alle damaligen Philosophen, ich habe ihn sogar angefasst. Ich habe ihn greifen können. Das ist etwas völlig Neues für die damalige Denkenswelt. Das Weltprinzip, ein Mensch, mehr noch ein Gott als Mensch, ein Gott, der sich anfassen lässt, gucken wir genau hin. Also, Johannes schreibt, wir haben es gehört. Gucken wir uns mal genau an, was denn eigentlich die Jünger so gehört haben. Die Jünger haben Jesus gehört. Sie haben gehört, wie Jesus mit den Menschen geredet hat. Sie haben wahrgenommen, wie seine Tonlage war. Sie haben wahrgenommen, wo er sich gefreut hat in seiner Kommunikation, wo er sich vielleicht auch geärgert hat. Sie haben seine Predigten gehört. Und die Predigten, so heißt es im Neuen Testament, die waren von Vollmacht geprägt. Das muss etwas anderes gewesen sein als die Reden, die man so vorher gehört hat. Und dann haben sie auch gehört, was Jesus über sich selbst sagt. Nicht nur das, was andere über Jesus sagen, sondern das, was Jesus über sich selbst sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock. Das hören sie. Sie hören, was Jesus über sich selbst sagt. Das alles nehmen sie wahr. Aber ich glaube, wir müssen da noch mal etwas tiefer reingehen, denn mit dem Zuhören ist das ja so eine Sache. Das kennen wir alle. Man kann zuhören und man kann zuhören. Man kann zuhören, dass es da rein und da wieder rausgeht. Ich kann irgendwo mir einen Vortrag anhören und ich habe nichts begriffen. Und eigentlich ist es an mir vorbeigerauscht. Ich kann aber auch anders zuhören. Ich kann aktiv zuhören. Ich kann mitgehen bei dem, was gesagt worden ist. Ich kann mir auch was aufschreiben. Und genau so ein Hinweis gibt uns Jesus, nämlich wie wir zuhören sollen. Das sagt er in Lukas 8, da heißt es, das ist das Gleichnis, wo der Samen auf verschiedenen Boden fällt und verschiedentlich aufgeht. Und am Ende sagt Jesus, aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und so bringen sie viel Ertrag. Hier wird definiert, wie gutes Zuhören funktioniert. Sie bewahren es. Sie sind offen beim Hören. Und sie sind bereitwillig zuzuhören. Da denke ich sofort an Maria. Wir sind ja noch bei Weihnachten, ne? Da denke ich sofort an Maria, die die Worte der Hirten in ihrem Herzen bewegt. Da habe ich drüber nachgedacht. Wie geht denn das mit diesem Bewegen? Wie geht denn das mit diesem Worte bewegen in meinem Herzen? Dann stelle ich fest, dass es, glaube ich, manchmal gut ist, A, sich die Worte aus der Bibel durchaus vorlesen zu lassen. Ich glaube, das könnte eine Hilfe sein. Dieses stille Lesen ist eine Erfindung aus dem 20. Jahrhundert der Bibliotheken. In den Bibliotheken konnte man nicht mehr laut lesen, weil sonst hätte man alle gestört im Studium. Aber vorher fand Lesen ganz anders statt. Beim Lesen hat man gemurmelt. Man hat sich das sozusagen laut vorgelesen. Und ich merke, in dem Moment, wo ich mir Dinge laut vorlese, lese ich anders. Meistens, wenn ich lese, überfliege ich ja. Ich lese ja gar nicht mehr jedes einzelne Wort, sondern ich erfasse Textzusammenhänge. Beim Vorlesen geht das nicht. Da muss ich jedes einzelne Wort lesen. Und vielleicht hilft uns das manchmal auch, Bibeltexte nochmal anders wahrzunehmen. Oder eine andere Möglichkeit wäre das Auswendiglernen. Auswendiglernen findet heute kaum noch statt. Wofür auch? Das Internet gibt ja alles. Ne? Also ich muss nicht mehr auswendig lernen, ich muss nur noch wissen, wo ich es finde. Ich muss ja nur noch den Satz anfangen, sozusagen bei Google eintippen. Ich muss, ne? Wenn ich jetzt ein Ich-Bin-Wort nicht mehr weiß, gebe ich ein Ich-Bin-Wort und dann spuckt mir das Internet von 2 Sekunden alles aus. Da muss ich nicht mehr nachdenken. Ich muss die nicht mehr auswendig lernen. Aber damit geht uns auch etwas abhanden. Nämlich genau das Bewegen, das immer wieder aufsagen, das Verinnerlichen in meinem Herzen. Und ich habe das gemerkt, als wir letztes Jahr mit unseren Töchtern das erste Mal einen Psalm auswendig gelernt haben. Wir haben den Psalm 23 auswendig gelernt. Das war total schön, weil auf einmal dieses ganze Wort in mir nochmal sich neu entfaltet und durch das häufige Wiederholen sich Dinge auch verankern. Ich glaube, zuhören und bewegen ist ein wichtiger sinnlicher Schlüssel auch für meinen Glauben. Auswendig lernen. Vielleicht probiert ihr es mal. Ja, viele von euch haben jetzt Urlaub, so ein kleiner Psalm. Psalm 23 lohnt sich immer. Der ist schnell gelernt, der ist eingängig, den hat man irgendwo schon mal wahrgenommen. Warum nicht? Johannes hat gehört. Ich gehe davon aus, dass er aktiv zugehört hat, als Jesus erzählt hat. Was hat er noch gemacht? Er hat gesehen. Was hat er gesehen? Er hat eine ganze Menge gesehen. Das Erste, was einem vor Augen kommt, wenn man über das Sehen nachdenkt und Jesus, also mir passiert das so, sind die Wunder. Natürlich, er hat die Wunder gesehen. Selbst wenn es im Ganzen gar nicht so viele sind, trotzdem haben sie die Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus über das Wasser gelaufen ist. Sie haben gesehen, wie Jesus die Menschenmenge satt gemacht hat. Sie haben gesehen, wie Lazarus aus dem Grab herausgerufen worden ist. All das haben sie gesehen. Johannes selber hat sogar die Verklärung Jesu gesehen, wo Jesus mit Petrus und Johannes auf den Berg gestiegen ist. Und dann hat sich der Himmel aufgetan und sie konnten auf einmal die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie haben einen Blick in den Himmel tun dürfen. Das haben sie alles gesehen. Sie haben noch mehr gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus gelitten hat, wie Jesus geschlagen worden ist. Sie haben gesehen, wie er gekreuzigt worden ist. Sie haben gesehen, wie die römischen Soldaten das letzte Hemd von Jesus verzockt haben. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus nackt am Kreuz hängt. Sie haben gesehen, wie ihr Gott, wie ihr Herr und Heiland gedemütigt wird. Von Menschen, vor Menschen. Sie haben gesehen den unfassbaren Abstieg. Was das für ein Trauma gewesen sein muss für die Jünger, das mag man sich gar nicht vorstellen. Sie haben dann 3 Tage später aber auch gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Also sie waren nicht bei der Auferstehung dabei, aber sie haben den Auferstandenen gesehen. Sie haben das leere Grab gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus auf einmal mitten unter ihnen war. Und sie haben gesehen, wie er gewandelt ist durch Wände durch. Das haben sie alles gesehen. Aber auch hier können wir wieder eine Etage tiefer bohren. Bei Luther heißt es, sie haben nicht nur gesehen, sie haben betrachtet. In unserem Text heißt es angeschaut. Und da steht auch ein anderes Wort. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, das Sehen und das Betrachten. Das Betrachten hat eine viel tiefere Ebene. Was betrachte ich? Ich betrachte Gemälde. Ich betrachte Kunstwerke, Architektur. Das betrachtet man. Und wie betrachtet man? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Museum vielleicht war, wo Gemälde ausgestellt sind. Man geht ja nicht so an einem Gemälde vorbei und geht dann zum nächsten. Das macht man ja nicht, sondern man bleibt stehen. Und nicht selten sind vor den Gemälden Bänke, dass man sich hinsetzen kann und verharren, verweilen kann vor einem Gemälde, es auf sich wirken lassen kann. Das meint das Wort betrachten. Und es meint noch mehr. Betrachten wird immer da verwendet, wenn es auch um Erkennen geht. Und Erkennen ist das Wort schlechthin für Intimität in der Bibel. Also betrachten ist etwas, wo ich etwas ganz nah an mich herankommen lasse. Nicht ein flüchtiges Sehen, ein Verinnerlichen. Der eine oder andere von euch kennt Marc Chagall. Der hat ja biblische Bilder gemalt. Und von den biblischen Bildern, die er malt, heißt es, dass es Menschen im Herzen berührt hat, überwältigt hat. Als ich das erste Mal und bisher auch das einzige Mal in St. Petersburg war, waren wir auch dort in diesem großen Kunstmuseum. Und dort hängt das Bild vom verlorenen Sohn von Rembrandt. Das habe ich bis dahin in vielen Predigten als PowerPoint-Präsentation gesehen gehabt. Das Blöde bei dieser PowerPoint-Präsentation ist, dass sie lichtschwach ist. Dass das Bild aber relativ dunkel ist und auch in der Dunkelheit noch ganz viele verschiedene Aspekte hat. Und ich weiß das noch wie gestern, wie ich davor stand. Das ist ein Riesengemälde. Das ist ja gar nicht so ein kleiner Leinwandausschnitt. Das ist eine große Leinwand, die da hängt. Und das macht etwas mit mir. Das ist mehr als nur sehen. Das macht fast körperlich was mit einem. Da kriegt man eventuell sogar eine Gänsehaut. Also sinnlich, Glaube sinnlich erlebt. Ich glaube, dass es für uns hilfreich sein könnte, sich solchen Bildern auch immer wieder mal auszusetzen. Wir haben ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Bildern durch unsere Theologiegeschichte. Aber auch das ist ja nicht unbedingt lutherisch. Wenn wir in eine lutherische Kirche gehen, ist die relativ katholisch. Das, was wir haben, ist ja dann quasi nochmal die obendrauf Reformation, Bildersturm und so weiter und so fort, wo man das Kind mit dem Bade ausgekippt hat. Wo wir uns ganz viel von dem Sinnlichen geraubt haben, ganz nüchtern alles gemacht haben. Ob das so gut war, das weiß ich nicht. Also das war zumindest nicht in Luthers Sinn. Lasst mal Kirchenfenster auf euch wirken, was das mit einem machen kann. Das ist ein Erleben. Sehen, betrachten. Das könnte uns auch helfen. Verharren vor Jesus. Die Ikonografie in der orthodoxen Kirche macht ja genau das, dass man sich geistlichen Inhalten bildlich aussetzt. Sie haben gehört, sie haben gesehen und betrachtet und sie haben betastet. Sie haben Jesus betastet. Jesus durfte man betasten. Das ist ja das Unfassbare. Monika hat es vorhin in der Moderation schon so schön gesagt. Da ist ein Gott, der eigentlich ungreifbar ist. Und auf einmal liegt er auf den Armen von Menschen. Das Ewige wird zeitlich. Das Ungreifbare wird greifbar. Ich hänge immer noch an diesem Bild. Gott auf den Armen von Menschen. Der Schöpfer auf den Armen von Menschen. Der Schöpfer geschlagen von Menschen. Der Schöpfer der Geschöpfe geschlagen von seinen Geschöpfen. Angefasst. Unsittlich begrapscht. Die Theologiegeschichte, nicht die Theologiegeschichte, die Religionen kennen es immer wieder, dass ein Gott in Menschengestalt auf der Erde rumwandelt. Das ist nichts Neues. Das, wenn man sich in der griechischen Philosophie oder in der griechischen Mystik da auskennt, dann weiß man, da gab es immer wieder Gottheiten, die als Menschengestalt durch die Erde gelaufen sind, um irgendwie Nachkommen zu zeugen und so. Ne? Aber was sie nicht kennt, ist ein Gott verletzbar klein als Baby in dieser Welt. Was sie nicht kennen, ist ein Gott, der sich kreuzigen lässt. Das alles kennen sie nicht. Ein Gott, der sich demütigt, der nach ganz unten steigt, das ist No-Go. Das geht nicht. Das ist einzigartig in unserem Glauben. Gott lässt sich antasten, begreifen. Mir ist völlig klar, dass man Gott nicht begreifen kann. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und trotzdem ist es doch spannend, dass Gott sich begreifen lässt. Unglaublich. Thomas darf dem auferstandenen Jesus seine Hände in die Seite legen. Selbst der Auferstandene ist kein Geistwesen, obwohl er durch Wände gehen kann. Er ist trotzdem greifbar, trotzdem anfassbar. Unser Glaube hat ganz viel mit Tasten zu tun. Dann zum Beispiel, wenn wir segnen. Ich habe das an Heiligabend schon gesagt. Ne? Meine Eltern haben uns Kinder gesegnet, wenn wir in die Schule gegangen sind. Das tun wir heute bei unseren Kindern auch. Und da legen wir die Hände auf den Kopf der Kinder. Das heißt also, Glaube wird spürbar, erfahrbar. Oder beim Heilungsgebet. Wir bieten Heilungsgebet an. Jakobus 5. Und da heißt es in Jakobus 5, dass wir die Menschen salben sollen mit Öl. Wie mache ich das, wenn es konkret wird? Wenn ich zu jemandem nach Hause gehe und dieses Krankengebet mache, dann nehme ich Öl und dann mache ich ein Kreuzzeichen in die eine Handfläche, ein Kreuzzeichen in die andere Handfläche und ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Glaube spürbar, nicht einfach nur irgendwie nebulös. Und natürlich das Größte, wo Glaube ganz, ganz deutlich spürbar wird, ist für mich immer noch das Abendmahl. Vor allem in der Vor-Corona-Version, sage ich es mal etwas salopp. Da stehen wir in einem Kreis und wir nehmen etwas spürbar in uns auf und machen dadurch deutlich, dass Gott in uns wirken möchte. Und als Zeichen der Gemeinschaft reichen wir uns die Hände beim Segensgruß und gehen gestärkt miteinander hinaus wieder in den Alltag. Glaube findet nicht nur hier statt, sondern umfasst meinen ganzen Körper. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen, das gibt der Text nicht her, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen nachdenken würden, ob vielleicht auch noch die anderen Sinne, die wir haben, auch vorkommen würden, würden wir bestimmt auch was finden. Will sagen, Glaube reduziert sich nicht auf meinen Kopf, sondern Glaube ruft danach, dass er eingebettet wird in meinen ganzen Körper, in mein ganzes Empfinden. Jetzt magst du vielleicht sagen, na ja, mit den Empfindungen und den Gefühlen und mit dem Sinnlichen, ja, das habe ich in der Grundschule liegen lassen, habe ich da vergessen. Spielt seitdem auch keine Rolle mehr in meinem Leben, finde ich ein bisschen schwierig. Bin eher so der Excel-Mensch, der hier so unterwegs ist. Das mag sein und jeder ist ja von uns auch unterschiedlich emotional gestrickt. Das ist gar keine Frage und steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Gleichermaßen könnte es aber sein, dass da eine Tür wartet, die es sich lohnt aufzutun, im Sinne davon, dass es einfach eine Bereicherung für mein Leben ist. Dass das nichts Gefährliches ist, dass das nichts ist, was irgendwie gruselig ist, sondern ich vergleiche das mit dem Bild eines Buffets. Ich glaube, dass wir im Glauben ganz oft so unterwegs sind, dass wir uns mit einem Butterbrot zufrieden geben. Mit einem Stück Stollen. Das ist lecker, ist okay, ja, ist alles super. Aber eigentlich will Gott uns viel mehr geben. Gott hat uns ganzheitlich geschaffen. Und es ist für mich so, als würden wir bei einem leckeren Hochzeitsbuffet, ich war schon lange bei keiner Hochzeit mehr, fällt mir dabei ein, aber bei so einem leckeren Hochzeitsbuffet, ich meine mitgebrachte Stulle esse. So ganz demütig, reicht doch. Ne? Ist gut. Ja, ist auch okay, ich bin trotzdem bei der Hochzeitsfeier dabei, ist alles gut. Aber irgendwie ist es ja auch schade, ne? Es ist schade um das Buffet, was da wartet. Die vielen verschiedenen Geschmäcker, die mein Leben doch irgendwie auch bereichern könnten. Vielleicht hilft dir dieses Bild, gerade wenn du sagst, ja, mit dem Sinnlichen, das tue ich mich schwer. Dreh dich doch mal vielleicht einen Tucken um und guck mal, ob auf dem Buffet Gottes mehr liegt, als du dir vorstellen kannst. Und nimm dir doch diese Zeiten mal, Glaube sinnlich nachzuerleben, nachzufühlen, nachzusinnen und nachzudenken. Warum das Ganze? Hat ja auch einen Sinn, ne? Warum wir das machen sollen, sagt auch unser Text. Das alles tun wir, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, was der Johannes hier sagt, wir haben es ja vorhin gehört, das alles tun wir, das alles schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Es geht um Freude. Es geht um Gemeinschaft miteinander. Und ich glaube, da können wir noch ganz schön viel miteinander erleben und lernen. Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich alleine in meinem stillen Kämmerlein unterwegs bin. Auch mal, ist auch okay, ist auch wichtig, ja. Aber sonst hat Glaube einfach etwas mit Gemeinschaft, mit Sinn und mit Fühlen und mit Schmecken, Sehen, Hören, Riechen zu tun. Wir brauchen die neue Einbettung des Glaubens. Wir brauchen das Erleben, dass Glaube etwas mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Sein zu tun hat. Und da wünsche ich euch gerade in der Weihnachtszeit eine Menge positiver Überraschungen. Vielleicht habt ihr eine kleine Idee bekommen, was für euch in der Urlaubszeit, die vielleicht jetzt da ist, möglich ist. Probiert es doch einfach mal aus. Hören, sehen, fühlen. Amen. Ich bete und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, und du bist körperlich, leiblich auf diese Welt gekommen. Dafür danken wir dir, dafür loben und preisen wir dich. Du bist kein Gedanke, du bist kein ungreifbarer Gott, du bist ganz nah zu uns gekommen, du bist auf Tuchfühlung mit uns gegangen. Das finden wir unbegreiflich, unfassbar und doch so toll und so schön. Lass uns deine Nähe ganz neu erleben, erfahren, körperlich spüren. Lass uns den Glauben, den wir an dich haben, zu einer neuen Stärkung werden, zu einer echt erfahrbaren Stärkung. Und diese Erfahrbarkeit, die wünschen wir uns auch für die Menschen, die Verantwortung in unserer Gesellschaft und der Politik tragen. Lass sie dich erfahren. Schenke du Begegnung mit dir, ganz nah. Und Herr Jesus, wir denken auch an die Menschen, die an dich glauben und für ihren Glauben an dich verfolgt werden. Lass sie auch in ihren Gefängnissen dich spürbar erfahren. Zeig du dich ihnen, hörbar, sehbar. Ermutige du sie. Herr Jesus, und alles, was wir nicht in eigene Worte fassen können, das legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.